Nur wenige Unternehmen weltweit gelten als so verschwiegen, geheimnisvoll und gleichzeitig börsennotiert wie das Unternehmen, über das wir jetzt sprechen. Palantir Technologies. Palantir ist für viele Kleinanleger eine echte Zukunftsinvestition. Sie glauben an die Börsengeschichte der sagenumwobenen Datensammler und Datenverknüpfer aus Kalifornien. Damit investieren sie aber auch in ein Geheimnis. Wie Palantir wirklich arbeitet, wie stark ihre Systeme wirklich sind und wie das Produkt von Staaten und Geheimdiensten eingesetzt wird, bleibt oft im Dunkeln. Wir versuchen jetzt ein wenig Licht hineinzubringen. Unser Gast ist Chemiker, war 7 Jahre in Leitungsfunktion bei namhaften Unternehmensberatungen und gründete im Jahr 2000 das Unternehmen NetBreeze. Auch NetBreeze arbeitet mit der Auswertung öffentlicher Internetdaten, ähnlich wie Palantir, wobei es auch Unterschiede gibt. Und 2013 wurde das Unternehmen an Microsoft verkauft. Wir begrüßen den Internetunternehmer und Autor Leo Keller. Guten Tag.
Guten Tag. Danke für die Einladung.
Palantir Technologies ist als Publikumsgesellschaft zu Transparenz verpflichtet. Wie kommt es dennoch, dass Palantir bis heute als so geheimnisvoll gilt?
Ja, Palantir ist eben erst seit ganz kurzem an der Börse und hatte davor bewusst die Aufmerksamkeit von sich abgelenkt, weil es eigentlich immer klar war, dass Palantir etwas macht, das man eigentlich nicht will, das gemacht wird, nämlich Daten zu verknüpfen, die eigentlich eben nicht verknüpft werden sollten und deswegen in verschiedenen Datensilos lagern. Also Palantir ist auf diese Art und Weise der geheime Schlüssel, um das Wissen zu generieren, das eigentlich laut Datenschutz in ganz vielen Bereichen nicht generiert werden darf. Mit dieser DNA wollte man natürlich nicht lange Zeit schon Aufmerksamkeit erzeugen, weil das hätte die Auftragsakquise massiv erschwert. Jetzt haben sie die Aufträge, sind sie überall quasi absolut matchentscheidend für die Behörden und deswegen können die meisten nicht mehr zurück und deswegen konnten sie es auch wagen, jetzt an die Öffentlichkeit und an die Börse zu gehen und jetzt sind sie sehr explizit. Das ist deutlich, keine Firma hat bis anhin quasi ein gesellschaftspolitisches Konzept, das gewisse Fachleute als Technofaschismus bezeichnen, veröffentlicht. Das haben Parteien gemacht. Palantir ist eine Firma, die sagt, wie sie meine, die Gesellschaft organisiert sein müsste, nämlich geleitet durch Technologieexperten wie Palantir und seine CEOs und Inhaber wie Peter Thiel und Alex Karp.
Zu diesem 22-Punkte-Manifest kommen wir am Ende nochmal. Zunächst nochmal zur Datensammlung. Von Palantir heißt es ja oft, dass man öffentlich verfügbare Daten verwendet. Also was ist damit konkret gemeint? Beiträge in Foren, Social-Media-Profile oder Spuren, die man freiwillig im Internet hinterlässt?
Das ist das, was Palantir am Rande auch noch macht. Aber Palantir wurde gegründet mit dem Versprechen, dass das, was am 11. September 2001 geschehen ist, nicht mehr geschehen kann. Damals wurde klar, Amerika hatte alle Daten über diese Leute. Nur waren diese Daten in ganz verschiedenen Datensilos verborgen und man konnte sie nicht zusammenbringen. Und Palantir hat gesagt, wir helfen euch, alle diese verborgenen Datenschätze zusammenzubringen und auszuwerten. Das war etwas, was zu jedem Zeitpunkt klar war, das ist unmöglich, weil diese Datenbankvereinigungen, die sind immer wieder gescheitert und Palantir hat ein Technologiekonzept weiterentwickelt, das es damals gab, das heißt Semantic Web Technology. Diese Technologie haben wir auch verwandt, aber Palantir hat explizit die nicht öffentlichen Daten miteinander verknüpfen wollen und wir bei NetBreeze haben nur öffentlich verfügbare und also in dem Sinn veröffentlichte Daten auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, auf Websites. Palantir hat dann auch die E-Mails bekommen von NSA und so, also alle die nicht öffentlichen Daten und haben damit im Prinzip den Schlüssel zum gigantischen Wissen eröffnet, das bis dahin gar nicht verfügbar war.
Bei nicht öffentlichen Daten, also bei Daten, die bei Behörden gespeichert sind, vielleicht ja sogar bei Krankenversicherungen, da wird es natürlich super brisant, aber auch schon bei öffentlichen Daten, die man selber hinterlassen hat, kann es ja brisant sein. Also Ich weiß jetzt nicht unbedingt, was ich im Jahr 2004 bei StudiVZ veröffentlicht habe, aber vielleicht könnte Palantir darauf ja zugreifen. Viele wissen nicht, was sie 2015 bei Twitter geschrieben haben. Wenn man das dann aber zusammenfügt, dann auf einmal weiß man vielleicht sehr viel über die Vorlieben, über die früheren Vorlieben, über die Netzwerkverbindung, wer wen kennen könnte. Ist das schon gruselig aus Ihrer Sicht?
Ja, es ist insofern eben nicht trivial, weil das, was Sie bei StudiVZ 2004 veröffentlicht haben, das ist eigentlich niemandem mehr zugänglich. Auch Ihnen nicht, oder? Und deswegen kann Palantir, wenn StudiVZ diese Daten jetzt zur Verfügung stellt, das sind dann Datenbanken, ich nehme an, die gibt es überall noch, weil die sind etwas wert, dann ist es eben möglich. Und das heißt, Palantir kann ein Bild generieren, das, ich sage es mal, heutigen Menschen, auch heutigen Firmen, die öffentlich zugänglichen Daten nutzen, nicht mehr zugänglich sind. Also sie können wirklich ein umfassenderes Bild generieren, das sonst niemand kann.
Aber das ist doch hoffentlich ein USA-Problem. Also das ist doch ein NSA- oder CIA-Thema. Das ist doch jetzt wahrscheinlich kein Thema der Schweizer Sicherheitsbehörden oder der deutschen Sicherheitsbehörden. Die können doch das alles nicht, oder?
Also in der Schweiz können sie es nicht tatsächlich. Palantir hat in der Schweiz auf Granit gebissen und ist sehr erbost darüber, dass man das jetzt veröffentlicht hat und zieht gegen die Zeitung, die das genau recherchiert hat, auch gezeigt, was sie alles unternommen hatten, um in der Schweiz reinzukommen, ziehen die jetzt vor Gericht mit einer Milliardenklage. Aber in Deutschland dürfen sie, in Hessen dürfen sie. Also es gibt eine ganze Reihe von Bundesländern, die arbeiten direkt mit Palantir zusammen. England arbeitet im ganz großen Stil mit Palantir zusammen. Viele Firmen arbeiten mit Palantir zusammen. Also nein, Palantir ist kein US-Gewächs, das nur in den USA etwas machen kann. Palantir kann heute in ganz vielen europäischen Ländern mit den Sicherheitsbehörden intensiv zusammenarbeiten. Deswegen sind sie jetzt heute auch so bewusst öffentlich, weil sie wollen Werbung machen, oder? Mit dem Slogan, wenn ihr mit uns zusammenarbeitet, dann wisst ihr immer alles, dann seid ihr immer vorbereitet und es wird euch nichts geschehen, was ihr eigentlich hättet wissen können.
Nehmen wir jetzt mal einen unserer deutschen Zuhörer, nennen wir ihn Thomas. Können Sie uns ein Horrorszenario malen, was Palantir deutschen Sicherheitsbehörden über Thomas sagen könnte?
In Deutschland sind ja viele Informationen in den Bundesländern verankert. Also nehmen wir mal an, er sitzt, er lebt in Hessen. Hessen arbeitet mit Palantir zusammen. Im Prinzip könnte irgendeine Behörde sich ganz genau ein Bild verschaffen, nicht nur, was Thomas in den sozialen Medien irgendwo veröffentlicht hat, sondern auch, welche E-Mails er geschrieben hat, mit welchen Inhalten, mit welchen Leuten er quasi Geschäftsbeziehungen hat, welche Zahlungen er ausübt, welche Krankheiten er hat, welche Medikamente er einnehmen muss. All diese Informationen sind technisch verfügbar und kann Palantir, wenn die Behörden den Auftrag auch so ausweiten, beschaffen.
Aber da gibt es doch ein Bankgeheimnis, bei E-Mail gibt es ein Postgeheimnis und Gesundheitsdaten kann doch die Polizei Hessen nicht einfach abfragen.
In dem Bereich ist die Frage, also was machen die Behörden trotzdem? Das ist dann nicht Sache von Palantir, sondern das ist dann eben der Auftraggeber, der sagt, ich will, dass du diese Daten verknüpfst. Da müssen sie mit den entsprechenden Behörden reden. Wir wissen einfach, dass viele Behörden, ich kann jetzt nicht für alle sprechen, dann eben trotzdem diese Daten zusammentragen, auch wenn sie das offiziell nicht dürfen. Ich meine, in den USA sind ja die Gesetze, was Datenschutz angeht, sehr hoch. Nur, sie werden einfach schlicht unterlaufen unter dem Motto, ja, es ist Terrorgefahr, oder? Unter dem Vorwand der Terrorabwehr haben die USA intensiv alle diese Gesetze de facto verletzt oder abgeschafft. Also vordergründig nicht, hinter den Kulissen sehr wohl. Und der Nachweis, dass das jetzt auch in England geschieht oder in Deutschland, der ist noch nicht erbracht worden. Aber mit der Technologie können sie das alles machen, was bis vor, ich würde sagen, 10 Jahren grundsätzlich technisch gar nicht machbar war. Und das ist das, was Palantir wirklich mit einer sehr hervorragenden Technologie jetzt möglich macht. Und wie Sie sehen, es ist da auch die Firma, die ihre Börsenbewertung tatsächlich verdient, weil sie auch die Umsätze macht, real. Nicht so wie die KI-Firmen, die davon erzählen, dass sie Umsätze machen werden und Gewinne machen werden. Im Moment machen sie nur Verluste. Palantir macht Umsatz und Gewinn.
Sie haben den Gründungsmythos angesprochen, gegründet nach dem 11. September, damit das nie wieder passiert. Und dieser Gründungsmythos zieht sich eigentlich durch die gesamte Unternehmensgeschichte. In der Außendarstellung heißt es ja letzten Endes, wir sind so etwas wie ein weißer Ritter und beschützen die westliche liberale Gesellschaft vor Terrorismus, vor autokratischen Diktaturen oder auch vor religiösem Fundamentalismus. Also wir sorgen dafür, dass wir schneller sind als das Böse in der Welt. So würde ich es mal zusammenbringen. Jetzt gibt es ja auch dieses Manifest, diese 22 Punkte von Alex Karp, und da findet man das auch wieder. Er sagt beispielsweise, KI-Waffen werden auf jeden Fall entwickelt, das passiert, und deswegen müssen wir schneller sein als die anderen, die das machen. Also eigentlich eher eine Stütze liberaler Demokratien.
Das ist das Credo, das man vorbringt, das ist das ganze amerikanische Credo. Wir müssen die Besten sein, die Schnellsten sein. Wir müssen diesen Wettbewerb gewinnen. Das hat Harris im Wahlkampf gebracht, das bringt Trump, das bringen alle Apologeten der KI-Technologie heute. Und dann gibt es ein paar, die sagen, nein, das geht nicht. Wir müssen die KI mit Rüstungsbegrenzungsverträgen global kontrollieren. Und da gehört jetzt Palantir, Peter Thiel, Musk und Andreessen und wie sie alle heißen, natürlich zu den amerikanischen Überlegenheitstheoretikern, die sagen, nein, wir müssen die Besten sein. Und in diesem Chor ist Palantir eine wichtige Stimme. Alex Karp geht ja noch weiter, macht ja Werbevideos, in denen er sagt, wir Palantir sind auch bereit, im Namen unserer Kunden zu töten. Das gibt es, das muss man sich mal vorstellen, oder? Also er sagt, wir tun die Arbeit für unsere Kunden, und da gehört es dann halt vielleicht auch mal dazu, dass man jemanden töten muss. Das ist diese weiße Überlegenheitstheorie, oder die im Prinzip davon ausgeht, dass der weiße Mann eben der Beste ist auf der Welt. Er sagt das ja wörtlich, oder? Wir haben tolle Dinge entwickelt. Es gibt andere Zivilisationen, die das nicht geschafft haben. Und deswegen sind wir die Krönung der Zivilisation.
Sehen Sie Palantir als nur Symptom einer Politik, die in Richtung Autokratie strebt? Oder sorgt Palantir selber dafür, dass es zu autokratischen Tendenzen kommt?
Also Palantir ist gegründet worden, ganz gezielt von Peter Thiel und ein paar anderen, um genau das zu machen. Also das sind antidemokratische Überlegenheitsfantasten, die das anstreben wollen, und Palantir ist für sie eines der wichtigen Instrumente dazu. Also ich meine, Palantir ist nicht das Symptom, sondern es ist das Instrument der Fraktion, die genau diese Ziele verfolgt.
Das war ein erster kleiner Einblick in die Funktionsweise von Palantir Technologies. Wir sprachen mit dem Internetunternehmer und Autor Leo Keller. Mehr von ihm können Sie dazu auch im Infosperber lesen. Der Artikel heißt Palantir, das KI-Zeitalter löst das Atombombenzeitalter ab. Herr Keller, herzlichen Dank.
Danke auch.